Dead Man's Bones auf Flux FM mit dem Stückchen My Body's Zombie for You. Heute ist die neueste Ausgabe des Philosophie-Magazines erschienen und bevor ihr es euch am Kiosk eures Vertrauens für 6,90 Euro kauft, verraten wir euch ganz umsonst die Highlights an dieser Stelle hier bei Flux FM. Dazu haben wir mal wieder die beiden Chefredakteure des Magazins eingeladen. Svenja Flasspöhler und Wolfram Eilenberger sind bei mir im Studio und wir quatschen auch über das Titelthema der neuen Ausgabe, das da lautet: Das Ich-Syndrom, bin ich der wichtigste Mensch in meinem Leben? Schönen guten Tag an euch beide, hallo.
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 Bevor wir über den Themenkomplex sprechen, den ich gerade schon angesprochen habe, wollte ich mit euch über das neue Layout sprechen. Das ist nämlich durchaus erkennbar überarbeitet worden. Was habt ihr euch da ausgedacht? Wie kam es zu diesem neuen Layout?
Naja, uns gibt es ja jetzt schon 2,5 Jahre und wir haben auch Rückmeldungen von Lesern gehabt und wir wollten es insgesamt ein wenig luftiger, ein wenig freier, ein wenig mehr atmen lassen und wir haben auch rhythmisch einige Veränderungen vorgenommen. Wir haben am Anfang eher noch kurze Denkanstöße, wie wir das nennen, und dann auch längere vertiefte Stücke in den Horizonten, sodass das erste Heftdrittel ein wenig rhythmischer gestaltet wurde. Also wir haben einmal so eine Art Facelift unternommen und andererseits dafür gesorgt, dass der Rhythmus des Magazins noch erkennbarer war. Keine Revolution, sondern eine Evolution, würde ich sagen, aber für uns doch ein Schritt nach vorne.
Ein neues Arrangement, würde man in der Musik sagen, unter Umständen.
Ja, das Package.
Ja, sehr schön. Zum Dossier-Thema. Das Ich-Syndrom, wenn man das so ausspricht, klingt ja wie eine Krankheit. Was ist darunter zu verstehen? Was habt ihr rausgefunden über die Ich-Bezogenheit der Gesellschaft unter Umständen auch?
Naja, die Ausgangsbeobachtung für uns als Philosophiemagazin war zunächst mal, dass eigentlich in der Philosophiegeschichte die längste Zeit das Ich eher eine Nebensache war. Also dass es eher darum ging, tatsächlich aus sich selbst, von sich selbst zu abstrahieren, eben bezogen zu sein auf die Welt, nicht zu viel an sich zu denken oder sogar gar nicht an sich zu denken. Und wir leben eben heute in einer Zeit, wo wir Selfies machen von uns selbst, wo wir Psychotherapien machen, uns ständig fragen, was wir wollen und ob wir glücklich sind. Also dieses Kreisen, diese Selbstsorge, das ist schon etwas, was man beobachten kann heute und was symptomatisch ist für unsere Zeit. Und wir fragen uns zum einen, wie ist es eigentlich dahin gekommen? Und zum anderen, ist tatsächlich diese Selbstsorge die Heilung oder ist es nicht vielmehr die Krankheit selbst?
Und ist es vielleicht auch ein Phänomen, das von selber innerhalb des Individuums aufgekommen ist, oder ist es eben auch eine politische Geschichte, dass man eben die Gemeinschaft immer mehr in den Hintergrund drängt und vielleicht auch vergisst, weil man sich zu sehr um sich selber kümmert?
Ja, ja, früher gab es in unserer Kindheit so Aufklebersprüche, da hieß der eine, wenn jeder an sich denkt, ist an jeden gedacht. Und das hat einerseits eine große Wahrheit, ist aber andererseits auch eine Art Credo des Kapitalismus, dass jeder zuerst für sich sorgen soll, zuerst an sich denken soll, dann wird schon alles gut. Und da gibt es sicher auch einen politischen Aspekt, aber das Ereignis, das uns dazu gebracht hat, dieses Thema zu wählen, war tatsächlich eine alte Freundin von mir, die mich anrief und sagt, ihre 14-jährige Tochter steht jeden Morgen auf, schminkt sich filmreif, setzt sich an den Frühstückstisch und sendet 20 Bilder von sich beim Frühstücken über Instagram in die Welt. Und sie fragte mich, was ich darüber denke. Und ich glaube, das ist so eine emblematische oder wirklich wichtige Figur unserer Zeit. Ein Mensch, der sich bei ganz alltäglichen Dingen ständig selbst fotografiert und sich selbst präsentiert und in die Welt sendet. Und man hat nicht das Gefühl, dass das nur ein ganz und gar gesundes, selbstbezügliches Verhalten ist, sondern dass da auch was aus dem Lot gerät und dass ich vielleicht zu einem Bezugspunkt geht, der keine Freiheit und keine Autonomie verbirgt, sondern eher Gefangenschaft und Depression.
Ja, aber woher kommt das? Ist das dann auch wieder eine Art Gruppenzwang, dass man feststellt, wer auf Facebook jetzt quasi nicht immer wieder auch von sich Fotos oder Content postet, hat dann halt nicht so viele Leute, nicht so viele Freunde. Oder es ist ja mit in der Tat auch mittlerweile viel mit den Social Media Seiten verknüpft.
Ja, also auf der einen Seite, klar, gibt es natürlich diese ganz deutlich kulturpessimistische Seite auch im Dossier, aber wir versuchen das eben jetzt auch nicht nur zu pathologisieren, sondern versuchen auch zu fragen, naja, was ist eben zum Beispiel jetzt mit diesem Mädchen? Klar, das ist auf der einen Seite wahnsinnig selbstbezüglich, weil es eben beim Frühstück, anstatt mit Mama zu reden, irgendwie Fotos von sich selber macht. Auf der anderen Seite ist aber natürlich gerade, ist sie natürlich dann doch letztendlich bezogen, weil sie teilt sich ja mit, sie will ja sozusagen wahrgenommen werden, und die Frage, die wir dann stellen, was ist das aber für ein Wunsch oder für ein Wille, der dahinter steckt, aber versuchen das tatsächlich eben auch von beiden Seiten zu sehen, also in der Spannung zu sehen.
Ja, und wer weiß, vielleicht ist es ja für den Teenager an sich ganz gut, sich in der Phase, in der man sowieso so viele Probleme mit sich selber hat, sich noch intensiver mit der eigenen Person zu beschäftigen. Vielleicht ist man dann schneller raus aus der ganzen Problematik.
Ja, ich denke auch, auf so ein Verhalten gibt es zumindest zwei Deutungen. Die eine ist eben so eine narzisstische Selbstbezüglichkeit, Selbstbezüglichkeit und das andere ist, dass man weiß, dass man ohne den anderen gar nichts ist und deswegen seine Existenz mit ihm teilen will.
Ja.
Und in diesem Phänomen des Selfies und des Teilens jeder Alltäglichkeit kann man einerseits eben diese krankhafte Selbstbezüglichkeit sehen, vielleicht aber auch sowas wie eine neue Subjektivität, die sich überhaupt nur über andere denken und empfinden kann. Und das wäre vielleicht gar nicht so schlecht.
Ja, das stimmt. Das ist die Kehrseite der Medaille, ist nämlich dann doch die Abhängigkeit von der Gruppe und eben nicht nur das selbstbezogene Ich in der Mitte des Ganzen. Jetzt hast du den passenden Psychotest quasi zum Thema beigesteuert, Wolfram, den ultimativen Ego-Test. Wie funktioniert der und was kann man über sich herausfinden?
Also die Leitfrage war, nehme ich mich wichtig genug? Denn es könnte ja auch sein, dass man sich gar nicht wichtig genug nennt. So Menschen kennen wir ja auch, die sich immer ein bisschen in den Hintergrund stellen. Und natürlich sind diese philosophischen Tests jetzt keine wissenschaftlichen, psychologischen Tests, die sollen ein bisschen vermitteln, was die Philosophiegeschichte gedacht hat, sollen ein bisschen Freude machen, aber auch über sich nachdenken. Und tatsächlich soll dieser Test an zwei Achsen ermitteln, wie wichtig man sich selbst nimmt. Die eine Achse ist die Egoismus-Altruismus-Achse, das sind Fragen zu diesem Themenbereich. Und die andere ist die zwischen Romantik und Postmoderne, denn die Romantik war ein Zeitalter, da war das Ich ganz im Zentrum. Und die Postmoderne, wie man das nennt, ist eine Zeitalter einer geschwächten Subjektivität, eines schwachen Ichs. Und so gibt es dann vier Typologien. Und wenn man den Test ausfüllt, glaube ich, kriegt man schon raus, wie wichtig man sich nimmt und ob man sich vielleicht noch nicht wichtig genug nehmen könnte.
Der Wolfram hat auch ganz liebevoll, muss man sagen, zu jedem Typus noch die Lieblingsserie genau, dazu geschrieben, was sehr witzig ist.
Sehr also wenn du zum Beispiel Breaking Bad magst, dann bist du sehr wahrscheinlich der und der Typ oder unsere kleine Farm ist natürlich derjenige für den universalen Altruist.
Das bin ich.
Unsere kleine Farben, die Serie für den ultimativen Altruist. Das ist wirklich schön formuliert, muss ich sagen. Was ich jetzt oft auch erlebe, ist ein interessantes Verhältnis zum Ich von Künstlerseite. Künstler haben ja oft das Bedürfnis, sich selber eben zu vermitteln durch ihre Kunst, durch ihre Musik, haben aber gleichzeitig oft den größten Selbstzweifel, den man haben kann. Und da ist man ja vielleicht schon wieder an der Stelle, nehme ich mich selber wichtig genug, weil man vielleicht als Künstler auch oft zu sehr an sich zweifelt und dann eben nicht zulässt, dass die Kunst den Weg nach außen findet, sondern das dann immer für sich selber behaltet und nicht raushaut.
Also was man, glaube ich, an der Künstlergestalt sehr gut sehen kann oder auch überhaupt am Narzissten gut sehen kann, dass da immer beides drin ist. Mhm. Also eine Form von Selbstüberschätzung, Grandiositätsgefühl, ich bin einzigartig und so. Und gleichzeitig aber natürlich eben ein tiefster Zweifel an sich selbst, der überhaupt dazu führt, dass man diese Selbsterhöhung an einigen Punkten irgendwie anbringen muss, sich selbst und anderen gegenüber. Also diese Doppelung, die ist natürlich hochinteressant und gerade in Bezug auf den Künstler.
Interessant finde ich auch, dass das Thema diesmal wirklich in verschiedene Genres wieder ausschwärmt sozusagen, dass es nämlich eben auch in die Richtung Psychologie geht, aber auch, wie wir vorhin schon gleich am Anfang hatten, ein politisches Thema sein kann, das Ich zu bewerten innerhalb der Gesellschaft.
Ja, das ist ja auch das Ziel des Magazins, dass man eine Frage öffnet und sagt, dass sie in ganz verschiedene Bereiche ausstrahlt. Und das versuchen wir im Magazin ständig, diese Multiperspektivität wirklich auch abzubilden.
Eine weitere Perspektive auf das Thema liefern De La Soul mit ihrem Stückchen Me, Myself and I. Das hören wir uns jetzt an und dann sprechen wir ein bisschen weiter über die neueste Ausgabe des Philosophie-Magazins. De La Soul mit Me, Myself and I. Das neue Philosophie-Magazin ist draußen und es spricht quasi über das Thema das Ich-Syndrom. Bin ich der wichtigste Mensch in meinem Leben? Das hat dann auch zu dem eben gehörten Song geführt. Wir sprechen weiter mit den beiden Chefredakteuren des Philosophie-Magazins, Svenja Flasspöhler und Wolfram Eilenberger. Im Kopf von Putin heißt ein Artikel von Michael Elchaninov, der beim französischen Schwestermagazin von euch arbeitet. Es ist eine Frage, die sich, glaube ich, mehrere Menschen auf der Welt gerade stellen. Was ist eigentlich los in Putins Kopf? Ist da vielleicht auch eine zu große Ich-Bezogenheit gerade vorhanden für den Anführer eines doch relativ großen Landes? Zu welchen Erkenntnissen kommt Michael Elchaninov?
Ja, das ist wirklich ein sehr intensiver und ausführlicher Artikel über die geistigen Quellen der russischen Offensive. Und es ist ja so, dass wir Russland gar nicht als kulturellen Raum so trennscharf wahrnehmen. Und in Russland gibt es eben auch sehr viel Geschichtsphilosophie und Kulturphilosophie. Und einiges, was dort gedacht wird, hat eben Einfluss auf Putins Handeln und Denken. Und wir haben einen Philosophen, einen russischstämmigen Franzosen eben herangesetzt und gesagt, was sind eigentlich die geistigen Quellen? Und da gibt es drei große Strömungen in Russland. Das sind einmal eine konservative Strömung, die antidemokratisch demokratisch und eigentlich diktatorisch denkt und auch publiziert. Dann gibt es sogenannte Panslawisten, eine lange Tradition seit dem 19. Jahrhundert, die denken, dass Slawien ein großer kultureller Raum ist, den es zu schützen gilt. Und dann gibt es sogenannte eurasische Philosophen, die glauben, dass Russland sich nicht atlantisch und europäisch orientieren sollte, sondern sich eher mit den eurasischen, kaukasischen und auch indischen Völkern als eines verstehen sollte. Und wenn man diese drei Philosophien, die auch heute noch aktiv sind und im Kreml Einfluss haben, kennt, dann glaube ich, versteht man ein bisschen besser, was derzeit auch in Putins Kopf los ist.
Allerdings. Was ich auch noch interessant fand, ist die Ausgabe oder die erste Kolumne von Hartmut Rosa, die zum Thema Weltbeziehungen arbeitet. Der versierte Leser und so kennt ihn als Soziologen und als Vertreter der Entschleunigung. Worum geht es ihm denn in der Kolumne Weltbeziehungen?
Naja, also im Grunde genommen ist natürlich der Titel schon programmatisch auch für das, was Hartmut Rosa macht. Also ihn interessiert tatsächlich die Beziehung zur Welt in seinen letzten Büchern und vor allem die Beziehung zur Welt als Resonanzbeziehung. Also das heißt eben, ihm geht es um die antwortende Welt in seinen Büchern und versucht eben zu erklären, was das ist und deutet unsere heutige Zeit der Entfremdung, also die Entfremdung ist ja eben die verdinglichte Welt, die eben aufhört zu antworten, vor dem Hintergrund dieser Folie, dieses Idealbildes. Und für uns hat er jetzt eben eine erste Kolumne geschrieben, der Hartmut Rosa, der wirklich ein ganz toller und wirklich, muss man sagen, freier Denker ist. Der denkt wirklich sehr frei und das hat sich jetzt auch in dieser ersten Kolumne gezeigt. Da geht es nämlich ums Public Viewing. Und eigentlich würde man ja denken, gerade so ein wahnsinnig aufgeklärter und auch kritischer Geist wie Hartmut Rosa findet das bestimmt total scheiße, Public Viewing und so protofaschistisch und so, wie überhaupt alle, die so aus der Frankfurter Schule kommen, wo er auch eigentlich herkommt.
Da in Deutschland fahren werden da geschwenkt, das kann nicht gut sein.
Genau, aber nein, Hartmut Rosa deutet das eben gerade vor dem Hintergrund seiner Resonanztheorie positiv, nämlich als eine Art globales Resonanzphänomen, wo die Welt tatsächlich eben durch die Stimmung, die er eben dann tatsächlich überall auf der Welt eigentlich im Gange ist, wenn ein Spiel
Vibration quasi.
Genau, die Vibration, die globale Vibration positiv und führt das eben sehr schön aus in dieser Kolumne und das macht wirklich nochmal richtig Lust auch auf die WM.
Ja, und man kann dann auch, finde ich, philosophisch vorgebildet mit gutem Gewissen
mit
zum Public Viewing gehen.
Absolut, genau.
Und wenn man dann so einen kritischen Geist der alten Frankfurter Schule trifft, kann man sagen, hier, pass mal auf, ich habe mir da schon Gedanken gemacht, ich bin nicht einfach so hergekommen zum Public Viewing. Lies doch bitte mal die Kolumne Weltbeziehung von Hartmut Rosa in unserer aktuellen Philosophie-Magazin-Ausgabe, dann weißt du, warum ich hier stehe und die Vibration der Welt spüre.
Genau so.
Ja, super. Dann gibt es noch was interessant ist, und zwar das Recht auf Faulheit wird diskutiert. Lukas Barfüß mit Thomas Stressle. Was gibt es da für Ergebnisse? Oder wie fordere ich das Recht auf Faulheit am besten ein? Das ist eine Frage, die mich auch persönlich interessiert.
Naja, die Faulheit hat ja keinen guten Ruf. Wenn ein Apfel faul ist oder etwas faul, dann stirbt es meist. Und wir leben ja in einer Gesellschaft, in der das Faulsein eigentlich tabuisiert ist, in einer Leistungsgesellschaft. Und es gab im 19. Jahrhundert den Schwager von Karl Marx, der heißt Lafargue, der hat ein Buch geschrieben, das Recht auf Faulheit. Und wir wollten von diesem Schriftsteller und diesem Kulturtheoretiker eben wissen, wie steht es denn heute um die Faulheit? Und die beiden haben sich in einem botanischen Garten unter Affen und Palmen getroffen und haben dann über die Faulheit philosophiert und, denke ich, sehr, sehr einsichtsreich und auch voller guter Denkanstöße geworden.
Sehr schön. Also ein weiterer argumentativer Flickenteppich, den man sich da zusammenbasteln kann, damit man rauskommt aus dem Hamsterrad und auch mal
absolut,
faul sein kann.
Absolut, ja.
Gut, dann haben wir ja schon ein paar Themen angerissen. Wir können jetzt gar nicht mehr zu viel quatschen, denn uns läuft die Zeit davon. Ich bedanke mich nochmal. Du wolltest noch was loswerden, Wolfram?
Ich dachte, wir werden verlost noch.
Ja, genau, das hätte ich noch untergebracht. Keine Angst. Nur für eine weitere Frage haben wir leider mal keine Zeit mehr. Aber ihr könnt euch das Philosophie-Magazin jetzt ja auch einfach kaufen für 6,90 Euro. Gibt es das in gut sortierten Läden oder auf philomag.de. Und wer jetzt ganz schnell eine Mail schreibt, der kriegt von uns auch ein Exemplar zugeschickt. Also eine E-Mail an win@fluxfm.de mit dem Betreff Philosophie-Magazin und schreibt eure Adresse mit hinein in diese E-Mail, damit wir auch wissen, wohin wir das Magazin schicken sollen. Eine Mail an win@fluxfm.de mit dem Betreff Philosophie-Magazin und eure Adresse drin. Und wer Glück hat, kriegt ein Exemplar zugeschickt. Bis zum nächsten Mal, sage ich euch beiden jetzt vielen Dank für den Besuch.
Wir danken
wir
auch.
Sprechen ja dann über die nächste Ausgabe wieder und ihr kommt mich wieder besuchen, da freue ich mich jetzt schon drauf.
Wenn, wenn wir Weltmeister sind.
Ah, stimmt, so lange muss man jetzt noch warten. Ne? 2 Monate sind es wieder. Alles klar.
Bis
gut,
dann
viel Spaß bei der WM auch.
Ja, tschüss. Danke,
tschüss. Don't like the direction you are going.